sind wir jetzt bei Kolosse 3 angekommen. Kolosse 1 und 2 haben wir schon mal die Wochen zuvor gehabt. Und nun möchte ich gerne mit uns erst einmal die Verse 1 bis 4 anschauen. Kolosse 3, 1 bis 4, ich habe die Hoffnung für alle Übersetzungen hier auf dem Wand. Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Seht dahin, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz, an Gottes rechte Seite. Ja, richtet euer Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Denn für sie seid ihr gestorben. Aber Gott hat euch mit Christus ein neues Leben auferweckt, auch wenn das jetzt noch verborgen ist. Doch wenn Christus euer Leben erscheinen wird, dann wird jeder sehen, dass ihr an seiner Herrlichkeit Anteil habt. So, wir wissen als Christen natürlich, dass durch unsere Taufe und durch diese Wiederaufkommen aus dem Wasser eine gewisse Symbolik da ist. Wir brauchen nur Römer 6 zu lesen, wie auch hier, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind und auferstanden sind, zum neuen Leben erweckt. Und weil wir ein neues Leben haben mit Jesus, das war ein damals ohne Jesus und ein jetzt mit Jesus, sollte sich eigentlich das Kompass unseres Lebens sich geändert haben. Das, wofür wir leben, das, wonach wir uns ausrichten, hat sich hoffentlich verändert. Ich möchte sogar ja so weit gehen, wie es hier in Vers 2 steht. Ja, richtet euer Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Das heißt, ganz, ganz, ganz übertrieben gesagt, egal ob es die Sonne scheint oder ob es regnet, wir sind gleich in unserer Stimmung. Denn nicht das bestimmt uns, sondern das, was in uns ist, bestimmt unser Leben. Nun, wir leben allerdings in dieser Welt. Und deshalb geht es mir meistens besser doch, wenn die Sonne scheint, als wenn es denn Windstärke 8 gibt und Sturm. Wie gehen wir nun damit um, diese Verse in unser Leben praktisch umzusetzen? Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Haben wir jemals wirklich mit Gott dieses Gespräch gehabt? Herr, was bringt mein Blick von dir weg? Was lenkt mich auch ab? Was sind die Dinge, die da zwischen uns kommen? Richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Seht dahin, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechte Seite. Es gibt dieses alte Lied, richtet deinen Blick auf Jesus. Richtet diesen Blick auf Jesus. Worauf schauen wir immer wieder? Auf unsere Probleme, auf unsere Sorgen, auf die verschiedenen Krisen um uns herum. Das ist das normalerweise, wo wir menschlich gesehen hinschauen. Biblisch gesehen fordert uns Gott zu etwas ganz anderes auf. Seht dahin, wo Christus ist. Richtet euer Gedanken sogar auf Gottes himmlische Welt. Nicht nur unser Leben, unser Handeln, sondern auch unser Gedanken auf dieses Christus. Und nicht auf das, was diese Welt ausmacht. Denn für diese Welt sind wir gestorben. Denn Gott hat uns durch Jesus schon neu auferweckt. Wenn es jedoch verborgen ist. Jesus Christus wird eines Tages zurückkommen. Und dann wird jeder sehen, dass wir an seiner Herrlichkeit Anteil haben. Interessant, im Neuen Testament ist immer wieder Herrlichkeit auch mit Leiden auch sehr, sehr stark in Verbindung zu sehen. Dass nur, weil Jesus gelitten hat, kam er auch in diese Herrlichkeit hinein. Paulus wird jetzt sehr, sehr, sehr praktisch. Er sagt ab Vers 5, also trennt euch ganz entschieden von einem Lebensstil, wie er für diese Welt kennzeichnend ist. Zuerst spricht er davon, trennt euch von allen sexuellen Unmoral, Ausschweifungen, Leidenschaften, Lastern, aber auch von der Habgier, die den Besitz für das Wichtigste hält und ihn zu ihrem Gott macht. Gerade mit einem solchen Verhalten ziehen die Menschen, die Gott nicht gehorchen wollen, seinen Zorn auf sich. Wo leben wir wirklich anders als in dieser Welt? Wo haben wir uns ganz bewusst getrennt von dieser Welt? Wie sieht's aus mit unserer Wünschen, unserer Leidenschaften, unserer Sexualität, aber auch unser Geld? Ich bleibe bei diesem Thema Geld für einen Moment, denn gerade eben jetzt hier hat Paulus gesagt, dass die Menschen, die Geld zu ihrem Gott gemacht haben, ziehen Gottes Zorn auf sich. Wir haben ich habe an einem Seminar teilgenommen neulich über diese Haushalterschaft Gottes, ein ganz großes Thema war. Und der Redner hat einfach mal diese Frage im Raum gestellt, wie wenig darf ich geben, um noch gehorsam zu sein? Und ich denke immer wieder nach über diese Fragestellung, denn diese Fragestellung an sich ist absolut verkehrt. Es ist nicht die Frage, wie wenig kann ich geben, um noch gehorsam zu sein, denn Gott sagt, er liebt einen freudigen Geber, nicht jemand, der sagt, ich gebe meine 5 oder meine 8 oder meine 20% oder sonst irgendetwas. Können wir Gott wirklich auch zurückgeben, was er sowieso uns anvertraut hat? Haushalterschaft bedeutet, dass ich erkenne, dass alles, was ich habe, gehört Gott sowieso. Er hat es geschaffen. Ob es meine Fähigkeiten sind, ob es meine Zeit ist, ob es mein Körper ist, der ein Tempel des Heiligen Geistes sein sollte, und auch als wenn es mein Hab und Gut ist, ob es mein Haus, mein Auto, mein Bankkonto, das gehört mir nicht, sondern ich bin Haushalter Gottes und auch das darf ich verwalten für Gott und damit auch Gutes tun. Wir können Gutes tun, indem wir geben von unserer Zeit, indem wir Gutes tun, indem wir geben von unser Geld oder unser Habe oder sonst etwas. Und das ist da für Paulus hier unheimlich wichtig, denn ich fand es immer wieder kennzeichnend, dass da, wo dieser ein reicher Jüngling zu Jesus hinkam und sagte, was muss ich tun, im Reich Gottes zu kommen? Ja, halte die Gebote. Und er sagt, ja, habe ich gemacht. Und Jesus widersprach dem reichen Jüngling nicht. Er sagt, nein, hast du nicht gemacht. Er sagt, gut, geh hin, verkauf alles, folge mir nach. Und er ging echt ganz traurig nach Hause, denn er hatte viel. Denn dein Herz hing daran. Er war bereit, Gott zu gehorchen, wenn es darum ging, nicht zu lügen oder nicht zu klauen oder nicht zu stehlen. Aber wenn es dabei ging, wirklich Gott alles zu opfern und alles zu geben, da hat er gesagt, das ist zu viel. Ich gehe zu Vers 7. Auch ihr habt früher so gelebt. Auch ihr habt euch von diesen Dingen beherrschen lassen. Beherrschen lassen. Dieses Geld, diese andere Götter. Aber jetzt ist es Zeit, das alles abzulegen. Dieses Bild, was Paulus hier benutzt, nimmt er gleich auf, sind wie Kleider. Wir legen sie ab. Lasst euch nicht mehr zum Zorn oder zum Wutausbrüchen hinreißen. Schluss mit aller Bosheit. Redet nicht schlecht übereinander und beleidigt niemanden. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen. Ihr habt doch euer altes Leben mit allem, was dazu gehörte, wie alte Kleider abgelegt. Das ist die Beschreibung für diese Welt. Sexuelle Unmoral, Habgier, Zorn, Wut, Beleidigung, Belügen. All das, da wo wir mit Jesus unterwegs gekommen sind, hätten wir eigentlich längst ablegen müssen. Wie diese alten, schmutzigen Kleider. Und stattdessen hätten wir jetzt unser Blick auf Jesus richten sollen und leben sollen, wie Jesus das möchte. Jetzt, Vers 10, habt ihr neue Kleider an. Denn ihr seid neue Menschen geworden. Gott ist beständig in euch am Werk. Damit ihr immer mehr seinem Ebenbild entspricht. Nachdem er euch geschaffen hat. Wir sollten mehr und mehr werden, wie Jesus Christus war. Das Problem ist manchmal, wir driften ab. Wir driften ab. Ich habe das Bild hier neulich benutzt von gut einem Monat. Wir waren beim Glaubensgrundkurs in Heide und dort habe ich mit dieser eine Person dann ganz stark über dieses Bild gesprochen. Von diesem Thron, auf dem jemand herrscht. Normalerweise auf diesem Thron meines Lebens, mein Herz, herrsche ich. Und wenn ich ein bisschen fromm bin, lasse ich Jesus in meinen Einflussbereich hinein. Und ich gehe ab und zu zum Gottesdienst, ich lese ab und zu in der Bibel, vielleicht gebe ich ein kleines bisschen was, aber im Grunde bestimme noch ich. Und ich fragte diese Frau, bist du bereit, dein eigenes Ego runter von diesem Stuhl runterzulassen und Jesus auf diesem Stuhl denn da herrschen zu lassen? Bist du bereit, dieses altes Ich abzulegen, ein neues Kreatur zu werden in Christus? Und sie sagte da noch mit ganzem Herzen, nee, noch nicht. Aber wir sind auf dem Weg. Ich sage, gut. Aber unser Problem als Christen ist es, dass Jesus natürlich einmal diesen Thronplatz angenommen hat. Aber wir als altes Ich schubsen Jesus immer wieder runter und sagen, ich mit meinem Geld, ich mit meinen Worten, ich mit meiner Verletzung, ich mit meinem Ego, ich mit allem, was dazwischen kommt. Wir lassen manchmal gar nicht zu, dass Gott uns weiter verändert und weiter prägt und weiter formt, weil es mein Wille soll geschehen und nicht dein Wille, Herr. Jetzt habt ihr, Vers 10, neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden. Gott ist beständig in euch am Werk, damit ihr immer mehr sein Ebenbild entspricht, nachdem er euch geschaffen hat. So habt ihr Gemeinschaft mit Gott und versteht immer besser, was ihm gefällt. Eigentlich unser Ziel als Christsein ist, das zu tun, was Gott gefällt. Zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Römer 12 sagt denn da, dass wir unser ganzes Leben, unser Leibe ein wohlgefälliges Opfer Gott geben sollte, damit wir erkennen können, was gut und richtig ist. Damit wir erkennen können, was ihm gefällt. Und wenn das geschehen ist, wenn wirklich unser Blick auf Jesus gerichtet ist und diese alten Kleider nicht wieder angezogen werden, diese dreckigen Lumpen, wenn wir merken, dass Gott uns formt und reinigt, dann ist es unwichtig, Vers 10, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnittene, unbeschnittene, ob er aus einer anderen Kultur oder einem Nomadenvolk stammt, ob er Sklave oder Herr ist. Wichtig ist einzig und alleine Christus, der in ihm lebt. Christus, der in allen lebt. Christus, der in uns ist. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und nicht welche Hautfarbe oder welche Sprache oder welcher Kulturkreis man herkommt. Das war damals für den Juden eine Offenbarung. Denn das war das Gefolg, das Gott ausgesucht hat. Und Jesus selbst sagte, nein, da sind viele Schafe, die noch zu dieser Herde kommen sollen. Vom anderen Volk, an anderen Stämmen. Und das sind wir, die jetzt dabei sind. Vers 12, ihr seid von Gott auserwählt. Ihr seid seine geliebte Kinder, die zu ihm gehören. Und darum soll jetzt herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen. Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Das sind die Dinge, die wir auch durch Jesus Christus kennengelernt haben. Das sind die Dinge, wo Gott uns formt und prägt. Leider stoßen wir Jesus immer wieder von diesem Thron unseres Herzens runter und sagen, meins, nicht deins, Herr. Aber Paulus spricht davon, so soll es sein. Es soll sein, dass wir Freude haben können in uns, egal ob die Sonne scheint oder nicht. Dass wir Freude haben können, ob wir krank sein oder gesund sind. Dass wir Freude in uns haben, weil dieses Fundament in Jesus das ist, was uns Freude schenkt und nicht die äußeren Umstände. Und weil das ist, weil wir wissen, dass Gott uns bei Namen gerufen hat, ihr seid auserwählt, ihr seid seine geliebten Kinder. Wir gehören zu ihm und deshalb sollen wir einander anders begegnen. Güte, bescheiden, mit Nachsicht, mit Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat, denn auch Christus hat euch vergeben. Und wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Denn Gott hat euch und uns dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben. Ihr gehört ja alle zu dem einen Leib von Christus. Gott dankt Gott dafür. Vielleicht kommen diese Verse uns bekannt vor. Ich lese sie fast jedes Mal, wo ich hier bin, als Segen zum Schluss, als Kolosser 3. zwar aus der anderen, der alte Übersetzung denn da von neu, für Hoffnung für alle, das ist die neue. Aber das sind Verse, die mir wichtig geworden sind seit Jahren. Einander ertragen, einander vergeben. Da gerade, wo Unrecht getan wurde. Und manchmal ist es wichtig, auch Unrecht zu nennen, damit man es vergeben kann. Denn Christus hat uns vergeben. Christus kann uns nur vergeben, wenn wir auch unsere Sünden bekennen und sagen, Herr, vergib mir, ich habe gesündigt. Nicht, Herr, danke für deine Vergebung. Ja, versteht, das ist ein großer Unterschied. Wir müssen lernen, auch Sünden zu benennen. Und wichtiger als alles andere ist diese Liebe, denn Gott hat uns zuerst geliebt. Sie ist das Band, das uns verbindet. Und dann kommt dieser Frieden. Diese Friede, den Christus uns schenken sollte. Und das bestimmt unser Leben. Dieses Shalom, dass wir geborgen sind in Gott, gänzlich, vorne, hinten, über, unter uns. Denn Gott hat uns dazu berufen, befähigt, beauftragt, in diesem Frieden miteinander zu leben. Oh, manchmal würde ich denken, wäre es nicht so schön, alleine zu sein? Ach Mensch, die sind kein Mensch, der sich über mich oder über mich ärgert oder über den ich mich ärgern muss. Das wäre echt manchmal so gut. Aber Gott hat uns nicht als Einzelperson in sein Reich hineingetan. Wir sind Gottes Kinder, nicht Gottes einzelnen Kind. Wir sind keine verwöhnte Einzelkinder, zum Glück. Wir sind wirklich Teil der Familie Gottes, wo wir miteinander lernen müssen und dürfen, klar zu kommen. Vers 16 sagt, lasst die Botschaft von Christus ihre ganzen Reichtum bei euch entfalten, unterweist und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit und dankt Gott von ganzem Herzen mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern, die Gottes Geist euch schenkt. Denn wir haben Gottes Gnade erfahren. Und all euer Tun, Reden wie Handeln, das sollte eigentlich zeigen, dass Christus der Herr ist. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, könnt ihr Gott, dem Vater, für alles danken. Paulus versucht es ganz, ganz praktisch zu machen. Er geht erst einmal in diese ganz wichtige und schwierige Position, Mann und Frau. Ihre Frauen ordnet euch euren Männern unter. So erwartet es Christus, der Herr von euch, mit dem ihr verbunden seid. Ihre Männer liebt eure Frauen und kränkt sie nicht. Auf einer anderen Stelle steht das sogar da, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Ihr Kinder, seid euer Eltern in allen Dingen gehorsam, denn so ist es richtig, da ihr ja zum Herrn gehört. Ihr Väter, noch einmal diese besondere Stellungsmerkmale für Väter, behandelt euer Kinder nicht zu streng, damit sie nicht ängstlich und mutlos werden. Dann geht Paulus noch einen Schritt weiter und geht in diese Arbeitswelt. Denn damals waren Herren und Sklaven, heute haben wir Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ihr Sklaven, gehorcht in allen euren irdischen Herren. Tut dies nicht nur, wenn sie euch dabei beobachten und ihr von ihnen anerkannt werden wollt. Verrichtet eure Arbeit aufrichtig und Ehrfurcht vor Christus, dem Herrn im Himmel. Also wenn wir arbeiten, ist nicht unser Chef Herr Schmidt, sondern unser Chef ist Herr Christus, der uns dabei zuschaut. Denkt bei allem daran, dass er letztlich für ihn, also für Jesus, und nicht für die Menschen arbeitet. Und als Lohn dafür wird er euch das Erbe geben, das er versprochen hat. Das wisst ihr, denn Christus, Jesus Christus, ist euer wahrer Herr, Meister. Wer allerdings Unrecht tut, wird auch dafür den entsprechenden Lohn bekommen. Gott beurteilt alle Menschen gleich, egal welches Ansehen sie genießen. Egal, ob man unten ist oder ganz oben in dieser Welt, das ist unwichtig vor Gott. Ich möchte nochmal zurückgehen. Vers 1. Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euer Ganzes euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Egal, ob man Mann oder Ehefrau ist, egal, ob man Kind oder Vater ist, egal, ob man Arbeitgeber oder Arbeitnehmer ist, da richtet euch ganz auf Gott. sie dahin, wo Christus ist, auf den Ehrenplatz an Gottes rechte Seite. Ja, richtet euer Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Denn für sie seid ihr gestorben. Aber Gott hat euch mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt. Auch wenn das jetzt noch verborgen ist, doch wenn Christus, der ist unser Leben, wenn Christus erscheinen wird, dann wird jeder sehen, dass ihr an seinem Herrlichkeit Anteil habt. Und deshalb trennen wir uns ganz entschieden von einem Lebensstil, wie es für diese Welt kennzeichnet ist. Von dieser sexuellen Unmoral, Ausschweifung, Leidenschaften, Lastern, aber auch von diesem Habgier, diesem Besitz für das Wichtigste halten, die ihren Besitz zu Gott machen. Gerade mit so einem Verhalten sehen die Menschen Gottes Zorn auf sich. Früher habt ihr so gelebt. Früher haben diese Dinge euer Leben beherrscht. Aber jetzt ist es Zeit, das alles abzulegen. Und es ist ein ständiges Ablegen. Nicht mehr Zorn, nicht mehr Wutausbrüche, nicht mehr Bosheit, nicht mehr schlecht übereinander reden oder einander beleidigen oder sich gegenseitig belügen. Das haben wir in unser altes Leben gehabt. Wir haben es abgelegt. Und jetzt sind wir neue Menschen geworden. Jetzt ist Gott beständig dabei, uns zu verändern, damit wir mit Gott Gemeinschaft haben können und verstehen besser, was Gott gefällt. Denn es ist unwichtig, wo wir herkommen. Als Auserwählten, als geliebte Gotteskinder, die zu ihm gehören, werden wir uns ganz anders begegnen. Mit Liebe, Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, du hast die Messlatte hier extrem hoch dahingestellt. Und wir merken immer wieder, wie wir daran scheitern. Danke, dass wir immer wieder einfach diese Vergebung einfach empfangen können, dass wir einfach bewusst sind, wie oft wir dich da von diesem Thron unseres Herzens runtergeschubst haben. Wir wollen dich wieder ganz bewusst dennoch einladen, wieder zu herrschen, wieder zu regieren, wieder unser Leben zu bestimmen und zu formen und zu verändern, sodass du, Jesus Christus, hier verherrlicht wirst. Darum bitte ich in deinem Namen, Jesus Christus, ich lade dich da ein, meinem, auch wie in unserem Herzen, neu zu reagieren, zu regieren und da der Herr unseres Lebens zu sein. Amen.